Wir gehen auf den fünften Sonntag im Jahreskreis zu. Und damit wir in diesen Tag des Herrn nicht einfach so reinstolpern, wollen wir uns mit dieser Sendung vorbereiten und uns mit den Bibeltexten der Messliturgie beschäftigen. Dazu begrüßt Sie heute Nachmittag Claudia Kiesel. Heute lesen wir die erste Lesung aus dem Buch Hiob und den Evangeliumstext aus dem Markus-Evangelium. Es wird uns heute berichtet, wie übrigens an vielen anderen Stellen der Bibel auch, dass Jesus Menschen von körperlichen Gebrechen geheilt hat. Und so ein Evangelium wie das heutige möchte uns Mut machen, daran zu glauben, dass Jesus auch heute nicht nur die Seele des Menschen heilt, das tut er auch, aber er hat den ganzen Menschen im Blick, auch seine körperlichen Gebrechen. Mit Pater Jürgen Württemberger von den Brüdern vom gemeinsamen Leben aus dem Kloster Waghäusel schauen wir in dieser Sendung mal näher auf die Texte. Herzlich willkommen, Pater Jürgen, wir freuen uns auf diese Sendung mit Ihnen.
Grüß Gott, Frau Kiesel, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb.
Pater Jürgen, dann wollen wir auch, bevor wir zu den Bibeltexten kommen, erst unser Herz bereit machen für das Wort Gottes, das wir miteinander lesen. Ich darf Sie um ein Gebet bitten.
Ja, in der Vormusik zu dieser Sendung haben wir gehört, Mensch gewordenes Wort Gottes. Jesus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, dass der Vater sich ausgesprochen hat in dir und ausspricht in den Worten, die du heute im Evangelium an uns richtest und in der ganzen Heiligen Schrift. Wir wollen Gott danken, dass wir ihn kennen dürfen durch sein Wort. Welches Geschenk! Wir sind nicht einer nebulösen Gottesvorstellung überlassen, sondern wir dürfen dich kennen durch dein Wort. Dafür wollen wir dir danken, dass du dich uns so offenbarst. Und wir wollen dich jetzt um deinen Segen bitten, dass wir bereitet sind, dich aufzunehmen, zu empfangen und zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Und so segne uns durch die Macht des Vaters und die Liebe des Sohnes und die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Dann hören wir jetzt die erste Lesung vom Sonntag aus dem Buch Hiob, Kapitel 7, gleich zu Beginn. Hiob ergriff das Wort und sprach: Ist nicht Kriegsdienst des Menschenleben auf der Erde? Sind nicht seine Tage die eines Tagelöhners? Wie ein Knecht ist er, der nach Schatten lechzt, wie ein Tagelöhner, der auf seinen Lohn wartet. So wurden Monde voll Enttäuschung mein Erbe, und Nächte voller Mühsal teilte man mir zu. Lege ich mich nieder, sage ich, wann darf ich aufstehen? Wird es Abend? Bin ich gesättigt mit Unrast, bis es dämmert? Schneller als das Weberschiffchen eilen meine Tage. Sie gehen zu Ende, ohne Hoffnung. Denk daran, dass mein Leben nur ein Hauch ist. Nie mehr schaut mein Auge Glück. Und nach dieser kurzen Musik sind wir zurück in unsere Bibelsendung, kommen zum Evangelium vom Sonntag aus dem Markus-Evangelium im Kapitel 1, die Verse 29 bis 39. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns anderswo hingehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wir diese beiden Texte gehört vom nächsten Sonntag. Die erste Lesung aus dem Buch Hiob und eben die Stelle aus dem Markus-Evangelium. Beide, gerade die erste Lesung und das Evangelium, sind ja jeden Sonntag aufeinander abgestimmt. Und vielleicht zuerst ein paar Gedanken zu dem Buch Hiob. Das Buch Hiob können wir wirklich zu den Klassikern der Weltliteratur zählen. Es gibt andere literarische Werke, die sich auf dieses Buch beziehen, die Themen daraus aufgreifen. Es gibt musikalische Werke, die die Texte des Buches Hiob vertont haben. Vor über 11 Jahren war eine Ausstellung im Kulturraum des Deutschen Bundestages über Werke Hiobs, über Texte des Buches Hiob, vertont in musikalischen Werken von Orlando Di Lasso. Also dieses Buch hat seine Wirkung gehabt, vielleicht weniger, weil es ein biblisches Buch ist, sondern vor allen Dingen, weil es ein Thema behandelt, das eben doch quasi alle Menschen betrifft, die Frage des Leids. Dabei geht es nicht so sehr um eine theologische Beschreibung in diesem Buch der Frage des Leides und der Gottesvorstellung im Alten Testament. Vielmehr wird uns ein Drama geschildert wie ein Bühnenstück. Da tritt Hiob auf als Hauptperson, der den Gerechten zugezählt wird, den vor Gott Gerechten. Dann gibt es die Handlungsebene zwischen Gott und dem Teufel. Der Teufel, der sich von Gott das Zugeständnis erbittet, Hiob in Versuchung bringen zu dürfen. Er will diesem Gerechten sozusagen auf den Zahn fühlen, ob er wirklich Gott anhangt als Gerechter, gerade dann, wenn ihm alles genommen wird. Ob Gott wirklich Freunde hat, die zu ihm stehen. Der Teufel, der davon ausgeht, dass Hiob schwach wird. So beginnt die Versuchungsgeschichte an Hiob. Und der Teufel, der ihm nun alles nehmen kann, Haus, Hof, Gesundheit, Besitz, Personen, die ihm nahestehen, alles. Dann gibt es eine weitere Ebene in diesem Buch, ein Dialog. Hiob tritt in Dialog mit 3 Freunden. Diese suchen in der Schuld Hiobs die Ursache für das Leid und versuchen ihm das klarzumachen. Der Verfasser des Buches gibt damit 2 Voraussetzungen wieder, die es damals vorherrschend gab. Zum einen, auch Gerechte wie Hiob werden in tiefes Leid gestürzt und das Leid gilt als Strafe für Schuld und Sünde. Doch dass diese These falsch ist, das ist eine der Sachen, die gerade der Verfasser aufzeigen möchte. Leid ist nicht Strafe für Schuld und Sünde. Er erbringt den Beweis für die Falschheit dieser These nicht so sehr durch philosophische oder theologische Argumente, sondern der Verfasser lässt die Geschichte des Hiob mit einer Rahmenerzählung enden, in der geschildert wird, dass Gottes Zorn zum einen gegen diese 3 Freunde Hiobs entbrennt, die in Hiob eine Schuld als Ursache für sein Leid gesucht haben oder hineingedeutet haben. Und Hiob wird am Ende dann doch reich belohnt, als dieser ohne Rachegefühle gegen seine Freunde fürbittend für sie eintritt. Die Belohnung des Hiob Es war nicht eine Belohnung in der Ewigkeit, aber sie ist deswegen auch nicht im Sinne einer Vertröstung erst im Himmel, sondern Hiob wird belohnt mit ganz irdischen Dingen, auf die er verzichtet hatte, die ihm genommen worden waren. Er erhält sie am Ende wieder. Wenn wir es vereinfacht vielleicht ausdrücken wollen oder zusammenfassend, das Buch Hiob zeigt uns keine geschliffene, durchdachte, ausgewogene Lehre über Gott und das Leid. Das Buch Hiob zeigt uns vielmehr eine Symbolfigur in diesem Menschen angesichts von dramatischem Leid, wie er mit seinem Leben in der Beziehung zu Gott fertig geworden ist. Und dabei ist Hiob eben nicht einfach nur ein frommer Dulder gewesen, sondern wirklich ein Kämpfer. Gerade deswegen ist aber dieses Buch auch für uns so bedeutend, weil die Frage nach dem Leid nie aufgehört hat zu existieren in dieser Zeit, in dieser Welt, in dieser gefallenen Schöpfung auch. Und genau dieses Drama, das Schicksal dieses Menschen, der letztlich für das Erleben fast aller Menschen steht, bildet nun den Hintergrund wie in einem Gemälde, wo sich im Vordergrund diese andere Geschichte des Evangeliums zuträgt. Denn auch im Evangelium geht es ja um Menschen, um viele Menschen, womöglich Hunderte, die in diesem Ring stehen. Wie gehe ich mit meinem Leid, mit meiner Krankheit, mit der Dunkelheit in mir um? Was haben diese Ereignisse mir zu sagen? Wo finde ich Hilfe und Lösung? Und das Evangelium, das wir eben dann quasi in Fortsetzung der Lesung hören, möchte uns vielleicht ebenso keine philosophische oder theologische Abhandlung wiedergeben, sondern es möchte einfach aufweisen, wie begegnet Gott den Menschen in ihrer Erlösungsbedürftigkeit. Der Text des Evangeliums, das Markus-Evangelium, es ist ja in diesem Lesejahr zuerst dran, dem ist also dieser Abschnitt entnommen, der uns den Gott zeigen will, der dem Leid des Menschen begegnet. Das Markus-Evangelium ist ja eines der kürzesten, das kürzeste Evangelium der vier Evangelien. Es sind fast nur 16 Kapitel. Es wird auch für das älteste Evangelium gehalten und damit für das Erstgeschriebene. Wenn wir so wollen, hat also Markus nicht so lange darüber nachgedacht, sein Evangelium zu verfassen, sondern er hat unmittelbar nach dem Leben Jesu, wenige Jahre danach, seinen Bericht geschrieben. Darin ist keine Episode über die Menschwerdung, über die Geburtsgeschichte Jesu selber. Und doch schildert uns Markus gerade Jesus als einen, der wirklich ganz Mensch geworden ist, in der Art und Weise, wie eben auch den Menschen begegnet. Und darüber kann uns auch der heutige Text dann einiges sagen. Das Evangelium hat zunächst mal einen Einleitungsteil. In ihm schildert uns der Evangelist das Auftreten Johannes des Täufers und seine Aufgabe, auf Jesus aufmerksam zu machen. Dann folgt die Taufe Jesu und die Versuchung Jesu. Das ist der Einleitungsteil. Und nun kommt die eigentliche Überschrift für dieses Evangelium. Jesus geht zunächst nach der Taufe, nach seinem Aufenthalt in der Wüste, nach der Versuchung nach Galiläa hinauf in bewohnte Gegenden und verkündet nun, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir können dann sagen, dass der Evangelist alle Gedanken, alle Schilderungen darauf verwendet, um zu zeigen, ja, das Reich Gottes beginnt sich nun durch Jesus zu verwirklichen. Dabei hält Jesus keine Thronrede sozusagen am Anfang der Verkündigung des Reiches Gottes, seiner Herrschaft. Er verkündet nicht irgendein Grundsatzprogramm oder gibt keine Ideen seiner beabsichtigten Herrschaftsform wieder. Er sucht am Beginn keinen Auftritt am Zentrum der religiösen Macht, meinetwegen in Jerusalem, am Tempel womöglich. Sucht, so wie es uns Markus schildert, nicht zuerst das Gespräch mit den religiösen Führern des Volkes. Man könnte fragen, ist das nicht taktisch unklug? Jesus geht seinen eigenen Weg. Und dazu scheint nun zu gehören, dass er zuerst die ersten Jünger um sich schart, Simon und Andreas, Jakobus und Johannes, Fischer vom Land, keine studierten Leute. Auch da könnte man fragen, was ist schon von denen zu erwarten? Aber Jesus ruft sie, kommt her mir nach. Mit diesem Ruf erfüllt sich das, was wir auch vorher schon gehört haben, als Jesus sein öffentliches Wirken beginnt. Mit dem Ruf, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um, das meint zunächst nicht oder nicht zuerst die Abkehr von der Sünde, das meint es dann irgendwie auch, aber dieser Ruf kehrt um, meint die Hinkehr zu Jesus, zu Gott, dem Leben eine neue Richtung zu geben, eben Jesus nachzufolgen. Das tun die Jünger nun, wenn sie auch garantiert am Anfang noch nicht verstanden hatten, was das für sie nun alles bedeutet. Und so kommt Jesus nun mit diesen Jüngern nach Kapernaum in die Heimat von Petrus und Andreas, wo sie in dieser Zeit eben gelebt haben. Jesus tut zunächst gar nichts Außergewöhnliches. Er geht am Sabbat in die Synagoge und lehrt. Und da stand jedem erwachsenen Juden zu, in die Synagoge zu gehen, am Synagogengottesdienst teilzunehmen, auch sich die Schrift vorlegen zu lassen und dann auch auf die Aufforderung des Synagogenvorstehers hin, meinetwegen ein Wort zu der Schriftstelle, die dann vorgelesen worden ist, zu sagen. Interessant ist, dass da gar nicht überliefert wird, was Jesus gesagt hat. Dem Evangelisten schien es womöglich bedeutender zu sein, zu sagen, wie die Menschen doch betroffen waren von seiner Lehre. Wie sie gespürt haben, da ist Gott am Werk. Und wie das Auftreten Jesu die dämonische Welt sofort auf den Plan rief. Denn unmittelbar nach seiner Rede machen sich dämonische Mächte bemerkbar und Jesus befreit einen Mann von einem unreinen Geist. Welcher Einstieg Jesu in das öffentliche Wirken. Ohne Umschweife wird klar, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Und wo Jesus ist, da ist er auch dazu gekommen, da wird die Macht des Bösen gebrochen. Nach dieser Begebenheit, nach diesem ersten Auftritt in Kapernaum, setzt sofort das heutige Evangelium ein. Sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen in das Haus des Simon und Andreas. Auch äußerlich gibt es da eine unmittelbare Nähe. Wer heute in Kapernaum zwischen den archäologischen Ausgrabungen umhergeht, der hat zwischen der Synagoge und dem Haus des Petrus, das heute ja mit dieser bekannten modernen Kirche überbaut ist, nur wenige Schritte zu gehen. Holen wir nun nochmals die Gedanken her, die wir uns am Anfang der Betrachtung über das Buch Hiob gemacht hatten. Dort sind wir einem Menschen, in dem Hiob begegnet, der stellvertretend stehen kann für alle bedrängten Menschen, die Unglück und Leid getroffen hat, die versucht sind, in Lebenskrisen zu stürzen, aufgrund von Schicksalsschlägen, die sie getroffen hat. Ein Mensch, auf den der Teufel Zugriff genommen hat, der vom Bösen bedrängt wird. Der in der Auseinandersetzung mit dieser seiner Situation auch gefährdet ist, an Gott zu verzweifeln. Das ist der Hintergrund, auf dem unser Evangelium nun stattfindet. Das ist die Situation, der Zustand der Menschen, auf die Jesus jetzt trifft. dieser Verfasstheit des Menschen tritt Jesus jetzt gegenüber. Ich hatte vorher gesagt, dass der Evangelist Markus der ist, der keinerlei Schilderung kennt, die eben mit der Menschwerdung Jesu zu tun haben. Vielleicht dürfen wir es aber auch so verstehen, dass er mit seiner Schilderung sofort deutlich macht, dass Jesus das Menschsein ganz ernst nimmt, annimmt, indem er den Menschen in seiner Verletzlichkeit, in seiner Bedrängnis, unter den Gefährdungen des Bösen sieht und dem Menschen zuallererst darin nahe kommt, ja sich dem selber aussetzt, sich von dem verletzten Menschsein betreffen, anrühren lässt. So betritt Jesus also nun das Haus des Petrus. Ich finde noch aus einem anderen Grund ganz wichtig, dass dieser Besuch Jesu im Haus des Petrus uns überliefert ist. Wir kennen die anderen Stellen des Neuen Testamentes, wo Jesus zum ersten Mal auf die Jünger trifft, wo er sie sofort ruft in die Nachfolge, wo sie ja wirklich auch alle stehen und liegen lassen, um Jesus zu folgen. Das stimmt dann auch sicher für diese Momente. Es gibt die Situation, wo Jesus den Jüngern auch deutlich macht, dass Haus, Hof und Besitz, ja die eigene Familie sie nicht abhalten darf, ihm zu folgen. Das könnte aber leicht zu dem Missverständnis führen, dass Jesus einfach nur Mitarbeiter rekrutiert hätte, um sein Reich, sein Vorhaben aufzubauen, das Leben seiner Jünger für ihn und persönliche Beziehungen und so weiter gar keine Bedeutung gehabt hätten. Gerade das aber ist eben nicht der Fall. Jesus hat zahlreiche persönliche Verbindungen gepflegt, Beziehungen gehabt. Denken wir nur auch, dass er in das Haus des Lazarus, der Martha und Maria immer wieder eingekehrt ist. Oder da gibt es die Beziehung zu seinem Lieblingsjünger Johannes und natürlich zuallererst zu seiner eigenen Mutter Maria. Und nun kommt er nach Kapharnaum. Und selbstverständlich hat er den Kontakt zu Petrus und Andreas und deren Familie gesucht. Ihnen galt seine Zuwendung, der Austausch. Ich stelle mir vor, Petrus wird Jesus vielleicht auch mit einem gewissen Stolz sein Haus, sein Hof, seine Familie präsentiert haben. Bei alledem hat Jesus, auch das ist sicher ganz gewiss, nie seine Sendung aus dem Blick verloren. Das können wir uns auch gar nicht wirklich vorstellen. Das heutige Evangelium selbst endet mit einem Aufbruch, wo Jesus sich wieder losmacht, weg von Kapharnaum. So sehr ihm dieser Besuch auch wichtig war und er da alles hineingelegt hat. Also dieser Besuch. Jesus geht nach dem Betreten des Hauses des Petrus und nachdem er von der Erkrankung der Schwiegermutter des Petrus gehört hatte, zielgerichtet auf sie zu, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Heute würden wir das sagen, welches Risiko geht er da ein? Hätte er sich nicht auch anstecken können? Meine Güte, eine fiebrige, ansteckende Krankheit. Wie oft wird Jesus das aber noch tun? Sogar die Aussätzigen berühren, was ja streng verboten war, auch verständlicherweise, auch damals unter den hygienischen Verhältnissen, die dort herrschten. Nun aber geht er auf die Schwiegermutter des Petrus zu und sogleich wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen, als Jesus sie aufgerichtet hatte. Auch diese Bemerkung ist bezeichnend. Eigentlich könnte man ja denken, dass die Schwiegermutter nach überstandener Krankheit, nach dieser Spontanheilung nun geschont, verwöhnt und bedient wird. Aber die Heilung durch Jesus war offensichtlich so umfänglich, so tiefgreifend, dass sie gar kein Verlangen danach hatte, sondern über diese gemachte Erfahrung und schon wiedererlangte Kraft die Schwiegermutter nur das Bedürfnis hatte, nun ihrerseits für das Wohlergehen der Familie und ihrer Gäste zu sorgen. So waren sie für wenige Stunden beisammen, über den Mittag und den Nachmittag. Vielleicht war da noch ein lebendiger Austausch, die Familie, die Gäste, die Jünger, Jesus. Haben sie vielleicht wieder über den Besuch in der Synagoge am Morgen gesprochen, die Dämonenaustreibung, die Heilung der Schwiegermutter, oder haben sie darüber geschwiegen, weil sie gar nicht darüber reden konnten, weil alles darüber reden vielleicht auch zu oberflächlich gewesen wäre, eine zu große Betroffenheit bewirkt hatte? Wir wissen es nicht. Ich stelle mir aber trotzdem vor, dass sie ein frohes, herzliches und zugleich tiefsinniges Beieinandersein gehabt haben. Vielleicht haben sie noch miteinander Lieder gesungen, ihrer Tradition entsprechend, aber miteinander gefeiert. Es war der erste Besuch Jesu im Haus des Petrus. Und im Stillen wird sich der eine oder andere sicher gefragt haben: Jesus, was ist mit dir? Du bist so anders. Du scheinst so nah an Gott dran zu sein. Und du scheinst so nah an den Menschen dran zu sein. Zu spüren, was sie wirklich umtreibt, was ihnen Not macht. Und deine Worte berühren, dein Handeln spiegelt eine Vollmacht wider, die nicht von den Menschen kommen kann. Über diese Begegnung ist es also mittlerweile Abend geworden. Es hatte sich herumgesprochen, was da am Morgen in der Synagoge geschehen war. Die Predigt Jesu, eben die Dämonenaustreibung. Es wird nicht verborgen geblieben sein, was in einem solchen Dorf ja auch gar nicht möglich ist. Und es hatte sich vermutlich schnell herumgesprochen. Manches ist beobachtet worden, dass Jesus noch im Haus des Petrus zu Gast ist. Vielleicht war auch die Heilung der Schwiegermutter schon nach draußen gedrungen. Die Ereignisse scheinen sich so zu überschlagen und alles bekam erhöhte Aufmerksamkeit. Denn auch die Sehnsucht der Menschen war groß nach Heilung, nach Hilfe, nach einem neuen Impuls, Gedanken, Anstoß für das Leben, in ein womöglich sehr eintöniges Leben hinein, das von immer wiederkehrenden Abläufen geprägt war, in ein Leben hinein, das auch starke soziale Gefälle kannte, ein Leben, das immer wieder auch die Sorge um das tägliche Brot kannte, in einem Land, das von den Römern besetzt war. Und nun Jesus da in der Mitte, kein Wunder, dass also am Abend dieses Tages die Menschen das Haus des Petrus umlagert hatten, dass sie ihre Kranken hergeschleppt hatten. Jeder erhoffte sich etwas, wollte teilhaben an dem, was da von Jesus ausging. Wir dürfen annehmen, dass da schon ein paar hundert Leute beieinander waren. Kapharnaum hatte damals ungefähr, so habe ich mal gelesen, 1000 Einwohner. Es war also für diese Zeit und diese Region kein so kleiner Ort. Aus anderen Ortschaften werden womöglich Menschen gekommen sein. Und dann dürfen die Menschen erleben, Jesus heilt viele. Jesus treibt viele Dämonen aus. Aber nicht alle sind geheilt worden vielleicht. Es gab da keinen Mechanismus, dass da etwas automatisch geschehen wäre. So haben die Menschen erlebt, dass durch Jesus eine völlig neue Wirklichkeit in ihr Leben gekommen ist. Es ist leicht vorzustellen, dass nach einem solchen Tag und den Eindrücken alle ermüdet und erschöpft waren und Jesus mit den anderen im Haus des Petrus sich müde niedergelegt hat. Aber dann geschieht es in aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Was hat Jesus wohl gebetet? Darüber gibt uns die Bibelstelle keine Auskunft. Auch andere Bibelstellen geben das nicht wieder. Wir hören ja auch an anderen Stellen, dass er sich in die Einsamkeit zurückzog zum Gebet. Erst am Ende seines Lebens, das hohepriesterliche Gebet, das Jesus an den Vater richtet, gibt uns Einblick auch in den Inhalt seines Betens, in das Gespräch zwischen Sohn und Vater. Eine Beziehungspflege zwischen Jesus und seinem Vater. Ein Eintreten Jesus für die, die ihm anvertraut waren. Betend hält Jesus sieht Gott dem Vater hin. Immer wieder kommen auch Menschen ins Gespräch mit mir und klagen, dass sie nicht beten können, dass sie so abgelenkt seien, dass sie Dinge beschäftigt, mit denen sie nicht klarkommen, die ihnen auf der Seele lasten und sie haben ihre Zweifel. Und dann versuche ich die Menschen immer zu motivieren, gerade das ins Gebet zu bringen und das vor Jesus zu bringen und ihm einfach das zu sagen, wenn sie nicht beten können, wenn ihnen das so schwer fällt, wenn sie nicht die richtigen Worte finden, dann gerade auch das auszudrücken und nicht meinen zu müssen, wohlformulierte Worte zu sprechen zu müssen. Jesus sieht in unser Herz, er weiß, was wir brauchen. Wir dürfen zu ihm kommen, beten, so wie es in uns drin ist, wie es aus uns herauskommt, aus uns heraus spricht. Wir brauchen uns nichts zurechtlegen und zurechtdenken. Jesus hat gebetet. Und dann stoßen wieder die Jünger, die ihn schon gesucht haben, zu ihm. Alle suchen dich. Und in diesem Moment geschieht eben dies, dass Jesus sich nicht festmacht an einem bestimmten Ort, sondern ihn drängt es, in alle Orte zu gehen, zu allen Menschen sprechen zu können, jedem zu ermöglichen, sein Wort zu hören, mit der heilenden Kraft Gottes in Berührung zu kommen, den Menschen den Weg zu Gott zu bereiten. Das treibt ihn um, das treibt ihn von Ort zu Ort. Das lässt ihn in gewisser Hinsicht auch nicht zur Ruhe kommen. Und das ist das Großartige, dass wir gerade in diesem Evangelium, so am Anfang des Markus-Evangeliums, quasi die Fülle ausgebreitet bekommen. Ja, warum ist denn Gott Mensch geworden? Warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Und gerade in diesen ersten Texten, in diesem ersten Evangelium, wo es eben keine Geschichte zur Menschwerdung Jesu gibt, wird uns durch dieses Evangelium eigentlich dargelegt, was die Absicht und der Wille Gottes ist, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Zu heilen, was verwundet ist, um aufzurichten, was da niederliegt. Und das ist letztlich die Essenz dieser biblischen Texte, die wir zu diesem kommenden Sonntag gehört haben.
Soweit Pater Jürgen Württemberger aus dem Kloster Waghäusel, unser heutiger Referent in unserer Bibelsendung Höre Israel, zu den Texten, die uns der kommende fünfte Sonntag im Jahreskreis schenkt, die erste Lesung und das Evangelium aus Markus, was wir ins Zentrum unserer heutigen Sendung gerückt haben. Was bewegt Sie jetzt, nachdem wir diese Bibeltexte gehört haben und die Auslegungen? Was bewegt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Teilen Sie uns das gerne mit. Vielleicht haben Sie aber auch noch Fragen. Fragen Sie gerne ruhig alles, was Ihnen jetzt gekommen ist. Pater Jürgen steht Ihnen zur Verfügung. Rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008 008. Vielleicht gibt es auch ganz konkrete Schlüsse, die Sie aus diesen Bibeltexten in Ihr Leben jetzt genommen haben. Es ist immer ein Reichtum, wenn wir uns darüber austauschen, wenn wir darüber hören, wie das Wort Gottes in den Herzen etwas bewegt. Also tun wir es, teilen wir es miteinander unter der 089 517 008 008. Wir hören etwas Musik und gerne dürfen Sie in dieser Zeit anrufen. Wir sprechen danach weiter. Und erste Anrufe haben wir bereits in unserer Bibelsendung. Frau Jure aus der Nähe von Nürnberg ruft sie an. Grüß Gott, Frau Jure.
Grüß Gott. Vielen Dank für diese wertvolle Auslegung. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu Hiob. Herr Pater Jürgen, wenn wenn ich das richtig noch im Ohr habe, haben sie gesagt, Hiob hat verzichtet auf seinen Besitz. Und menschlich gesehen würde man ja sagen, also alles andere. Und da schließt sich für mich die Frage an, wenn wir also in so eine Lage kommen wie Hiob, kann man dann von Verzicht sprechen, wenn ich sage, ja, wenn ich einfach Ja sage und wenn ich sage, auf katholisch vielleicht, das opfere ich auf.
Also ich weiß nicht, ob ich das Wort Verzicht verwendet habe, ja, dass Hiob verzichtet hat. Nein, der Besitz wurde ihm genommen, ja.
Ja.
Aber er hat zu dieser Tatsache, dass ihm nicht nur der Besitz, auch Personen genommen worden sind, ja, das hat er. Er hat Ja dazu gesagt, indem er darüber diese Beziehung zu Gott nicht in Frage gestellt hat, ja. Also er hat es angenommen, hat es akzeptiert, dass es so ist, ja. Aber
Ja.
es wurde ihm genommen, ja. Das war nicht ein Verzicht, wie wir sagen, ich verzichte jetzt auf das oder jenes aus religiösen Gründen, sondern es wurde ihm einfach genommen. Und die Frage ist ja, lässt er dadurch, dass Leid über ihn kommt, wird er misstrauisch gegenüber Gott oder hangt er Gott trotzdem an? Das war ja der Versuch des Widersachers, dass er Misstrauen säen wollte zwischen Hiob und Gott, indem er dem Hiob das alles genommen hat, ja.
Ja.
Und Hiob ist in seinem Glauben aber auch wenn es ihn einiges gekostet hat, ist in seinem Glauben Gott trotzdem treu geblieben, ja?
Ja, also für uns hätte ja das eine große Gewichtung, wenn man sagen würde, ja, leider ist es mir jetzt passiert, aber eben ich sage ja, es ist ja
Ja.
frei in Freiheit dann. Und dass das praktisch gleichwertig wäre mit ja, einem, ja, also mit Verzicht von vornherein.
Ja, wenn Sie das so ausdrücken wollen, ja. Also es geht aber genau um diese Frage, ja. Nicht nur im Verzicht oder im materiellen Sinne um den Besitz, sondern es geht ja auch zum Beispiel, und da wird es natürlich noch viel gewichtiger und dramatischer, auch zum Beispiel, wenn wir Menschen eine Krankheit erfahren, ja, wie gehen wir mit der Krankheit um, ja, schürt das Misstrauen gegenüber Gott, dass wir dann am Ende uns von Gott lossagen, oder schaffen wir es zu glauben, dass Gott trotzdem auch einen Weg mit uns gehen kann, der uns letztlich zum Frieden, zum Glück, vielleicht auch erst nach diesem Leben führen kann, ja? Können wir das glauben, ja? Oder ist dieses Erleben der Krankheit oder vielleicht auch, wenn eine Karriere zerbricht, ja, können wir dann trotzdem noch glauben, dass es Gott gut mit uns meint?
Ja,
Das
also
ist
das
die.
heißt Vertrauen,
Ja.
weiter Vertrauen.
Ja.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Pater Jürgen.
Bitte.
Danke Ihnen, Frau Jure. Wenn ich Sie auch recht verstehe, was Sie da eingebracht haben, das ist ein sozusagen eine Bejahung dieser Situation, ne? Also in einem Leben wird etwas zugelassen.
Ja, genau.
Und wie reagiere ich in dieser Situation? Da spielt natürlich das Vertrauen ein großes Stück mit rein. Kann ich diese Situation trotz allem, was sie mit sich bringt, bejahen? Oder bin ich ganz frustriert und lehne ich einfach mal grundsätzlich ab? Ja, das ist, denke ich, spielt da auch mit rein. Und wahrscheinlich auch, Pater Jürgen, immer diese große richtige oder auch falsche Frage, die man stellen kann: Warum oder wozu?
Ja.
Ja, vor allem, wenn man nicht schuld dran ist.
Das ist nochmal eine andere, genau, nochmal eine andere Sichtweise dann, ja.
Ja.
Richtig.
Ich danke Ihnen sehr für die
Alles
Antwort.
Gute. Danke Ihnen für Ihre Nachfrage. Auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin nimmt Tan mit in die Sendung. Grüß Gott.
Hallo,
Ja,
Frau
wir hören Sie.
Büttner aus Bayreuth.
Frau Büttner.
Ja,
Wir
grüß
hören Sie. Grüß
Gott.
Gott.
Ja, hallo. Ja, ich habe jetzt erst später eingeschaltet. Ich habe jetzt, ja, und mir ist einfach so spontan eingefallen, dazu, es ist mir in meinem Leben schon oft passiert, dass ich an meine Grenzen gekommen bin und dann oft einmal geweint habe über Situationen, weil ich das nicht einordnen konnte. Und das Buch Hiob habe ich immer gemerkt in so Bibelstunden, dass es ganz, ganz, ja, die Menschen oft immer Schwierigkeiten gehabt haben mit dem Buch Hiob. Also ich muss sagen, das ist ja gerade der Glaube, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht, dass man an seine Grenzen stößt und dass man dann einfach vertraut. Und dann, ja, wie soll ich das erklären? Dann sieht man plötzlich irgendwann, ja, man vertraut einfach weiter und dafür ist ja auch die Eucharistie, die Anbetung da, dass man auch zur Ruhe kommt und man in sich geht, gehen kann und meditativ, sage ich jetzt einmal so, ne, einfach das wirken lassen kann. Ich denke halt so ganzheitlich einfach, ne? Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ich denke, dass wir wirklich glauben können, dass auch in solchen schwierigen Situationen, die uns auferlegt sind, dass solche Situationen trotzdem einen Sinn haben und von Gott her einen Sinn haben, auch wenn wir es nicht immer erkennen können, ja. Das ist ja auch oft schwierig, ja. Manchmal wissen wir nicht, was macht das jetzt aus, ja. Und ich kann vielleicht eine kleine Erfahrung noch hinzulegen in der Frage des Sinns. Ich weiß noch am Anfang meines Pfarrerdaseins, als ich zum ersten Mal eine Seelsorgeeinheit geleitet habe. Und das hat mich zum Teil ziemlich unter Druck gesetzt. So dass ich mit meinen Gedanken oft irgendwo anders war, als wo ich gerade war. Und das hat auf einer Autofahrt zu einer verhängnisvollen Situation geführt. Ich hatte einen Unfall gebaut, war jemand anders beteiligt, ja, ich in Gedanken längst schon irgendwo anders gewesen bin. Und es gab damals zum Glück keinen Personenschaden, ja. Aber ich stand dann da mitten im Dorf vor der Pfarrkirche, mit meinem Autounfall, ja, und ich habe mich gefragt, was macht das jetzt für einen Sinn? Du bist hier im Dienst unterwegs und für Gott und seine Botschaft und so weiter, ja, und nun dieser Unfall, ja, und in einem zweiten Schritt des Nachdenkens habe ich aber gespürt, es war vielleicht auch dein Problem, weil du gedacht hast, alles hängt von dir ab, dass du deine Arbeit ordentlich machst, dass du rechtzeitig überall bist, wo du hin musst und so weiter und so fort. Und das hatte mich selber so unter Druck gebracht. Aber ab diesem Zeitpunkt hatte ich gespürt, Gott will dir auch dadurch zeigen, handle und tu deine Arbeit mit einer anderen Haltung. Mach nicht alles von dir abhängig. Denk nicht, dass du alles für alles verantwortlich bist. Und ab diesem Zeitpunkt ging es mir dann wieder besser. Aber zuerst hat es diese Erfahrung gebraucht, dieser massive Einschnitt, ja. Ob das nun von Gott wirklich so gefügt war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall zugelassen. Und dadurch auch durch so eine Situation dann zu spüren, auch so etwas kann seinen Sinn haben, obwohl man das im ersten Moment vielleicht gar nicht erkennt und entdeckt.
Danke Ihnen, Pater Jürgen, für dieses Zeugnis aus Ihrem eigenen Leben. Danke, Frau Bütten, dass Sie sich eingebracht haben. Wir wollen noch weitergehen. Weitere Anrufer warten. Grüß Gott.
Hallo?
Ja, mit wem sprechen wir?
Ah, ich bin verbunden mit Ihnen. Muss ich jetzt auf das Buch Hiob eingehen oder kann ich auch was anderes fragen?
Also wenn es irgendwie mit unserer Sendung in Bezug steht, dann willkommen.
Ja, natürlich. Vorhin auf. gut, ich rufe an aus Baden-Württemberg, aus Neckarhausen. Ich will nicht unbedingt meinen Namen durchsagen. Also manchmal heißt es in der Bibel Tempel und manchmal heißt es Synagoge. Wie verstehe ich das?
Mhm. Ja, also Jesus war in Kapernaum, dort ist er in die Synagoge gegangen. Ja, die Synagoge oder Synagogen waren die Gebetshäuser, die es überall dort gegeben hat, wo jüdische Gemeinden waren. Das Gebetshaus der Juden vor Ort, den Tempel gab es nur einmal und den gab es nur in Jerusalem. Ja?
Soweit.
Ich glaube, das genügt.
Manchmal Synagoge. Mhm. Gut, dann weiß ich das. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Warum hat sich Judas erhängt, obwohl er wusste, dass Jesus ihm verzeihen wird?
Ja, jetzt sind wir schon ziemlich weit in der Bibel, auch weg von unseren Texten, damit es jetzt nicht etwas uferlos wird. Ihre Fragen, Ihre grundsätzlichen Fragen zur Bibel, die dürfen Sie gerne mal einbringen, wenn wir unseren Professor wieder eingeladen haben am Freitagnachmittag um 14 Uhr. Und da können Sie solche Fragen dann gerne mit einbringen. Wir wollen doch jetzt etwas an diesen Texten hängen bleiben, die wir jetzt für diese Sendung auch ausgesucht haben, die Texte vom Sonntag. Partner Jürgen, gerne würde ich noch ich schaue gerade auf die Zeit. Ich würde gerne noch auf den Aspekt noch mit eingehen. Die Krankenheilung, die uns ja im Evangelium ganz klar rüberkommt. Jesus, der immer wieder Kranke heilt. Das war sein Auftrag vom Vater her. Wir haben heute Abend auch diesen Gottesdienst mit Gebeten um Heilung in unserem Programm um 18.30 Uhr. Sie aus dem Kloster Waghäusel machen da auch immer wieder mit, einmal im Monat oder alle paar Wochen mal. Heute Abend wird er aus Balderschwang schon übertragen. Unsere Hörer, mit welcher Einstellung, wie können wir es Ihnen jetzt erleichtern, heute Abend diesen Schritt des Mitfeierns, des Mitgehens, Mittragens auch zu machen, in dem Wissen, Jesus möchte Heilung schenken, und zwar nicht nur seelische Heilung, sondern auch körperliche Heilung.
Ja, ich denke, also von dem biblischen Text her, heute ist es, wie Sie auch schon gesagt haben, ganz klar, Jesus hat geheilt, ja. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass er, so heißt es in dem Text, eben nicht alle geheilt hat, ja, nicht alle Besessenen befreit hat, aber doch viele, ja. Und das ist wirklich auch eine Erfahrung, dass Gott Menschen heilt und dass körperliche und seelische Heilung eben oft nicht zu trennen sind. Wie viele Menschen sind auch heute belastet, auch körperlich, weil sie eine seelische Verletzung haben, weil sie vielleicht über Jahre hinweg oder Jahrzehnte mit seelischen Problemen nicht klargekommen sind, ja, weil sie vielleicht noch in einer Unversöhntheit stehen, und das führt oft auch zu körperlichen Gebrechen und Krankheiten, ja. Das ist das eine, und da dürfen wir schon immer auch das Befreiende erleben, meinetwegen auch, wie Menschen sprichwörtlich auch erleichtert sind und das meinen, körperlich fast auch zu spüren, wenn sie meinetwegen auch die Versöhnung empfangen haben, das Sakrament der Versöhnung. Das ist ja eine Art und Weise, wie Jesus auch heute wirkt an den Menschen, ja. Und es gibt natürlich das Gebet füreinander, dass wir wirklich auch um Heilung bitten dürfen, auch körperliche Heilung. Und das ist auch, wenn ich es auch noch nicht allzu oft erlebt habe, aber in einzelnen Fällen doch, dass Menschen wirklich auch geheilt worden sind durch die Sakramente, meinetwegen auch durch die Krankensalbung. Ich erinnere mich noch gut an ein junges Ehepaar, die für die Frau um die Krankensalbung gebeten haben. Für viele ist ja auch so, dass die Krankensalbung, die meisten denken, das ist ein Sakrament zum Sterben, ja. Und ich hatte auf eine Bitte hin eines Arztes einen Artikel mal in das Pfarrblatt geschrieben über die Krankenheilung. Der hat gesagt, wenn im Krankenhaus, wo er tätig war, man den Leuten angeboten hat, ob man einen Priester rufen soll, und dann sind die immer in Panik geraten, weil sie gedacht haben, ja, jetzt kommt der Pfarrer, soll der Pfarrer kommen, um ihnen die letzte Ölung zu spenden, letzte Ölung haben sie es genannt, und das heißt, das ist ihr ein Urteil über sie oder so, und dass den Leuten kaum bewusst ist, dass gerade auch dieses Sakrament da ist, um wirklich um Heilung zu bitten. Und dann hatte ich diesen Artikel ins Pfarrblatt geschrieben, daraufhin, dass sich ein junges Ehepaar gemeldet und haben gesagt, dass die Frau eben eine Krankheit habe, die verhindere, dass sie ein Kind empfangen könnte, und ob dann auch für so einen Fall die Krankensalbung gedacht sei. Mhm. Dann habe ich gesagt, wunderbar, genau für das ist ja gedacht. Und dann haben wir die Krankensalbung miteinander gefeiert. Und ich glaube, es war 2-3 Monate später, da kam dieses Ehepaar zu mir und hat gesagt, es hat gewirkt. Ja, und, und tatsächlich, sie haben mittlerweile schon 2 oder vielleicht schon mehr Kinder, von 2 weiß ich.
Großartig.
Wo das deutlich spürbar war, ja. Und
Also
kann man den Leuten nur Mut machen, wirklich sich, es ist vielleicht wichtig, dass man sich nicht zu konkrete Vorstellungen macht, wie Gott an einem wirkt, aber dass er wirklich heilen kann und dazu auch diese Instrumente, wenn ich das mal so sagen darf, also das Gebet, das fürbittende Gebet, die Sakramente gibt, womit er das Heil vermitteln kann. Das ist der Glaube und die Erfahrung der Kirche, ja.
Ja, ja. Herzlichen Dank für diese ermutigenden und hoffnungsvollen Worte jetzt auch zum Schluss unserer Sendung. Jetzt bleiben uns noch ein paar Sekunden, dass wir ein Abschlussgebet und Ihren priesterlichen Segen empfangen. Ich darf mich schon mal verabschieden von all unseren Hörern. Und von Ihnen, Pater Jürgen, herzlichen Dank für diese Sendung.
Bitte,
und wir schließen mit Ihrem Segen.
Herr Jesus Christus, in unserer Sprache dürfen wir dich Heiland nennen. Und in diesem Titel, in diesem Namen steckt das Heil, das du in diese Welt bringen wolltest. Dazu bist du gekommen. Und so vertrauen wir uns dir jetzt an und deinem Segen und legen da schon hinein auch die Bitte um Heilung in all unseren Belangen, die einen jeden betreffen, auch die jetzt mit uns verbunden sind, über das Radio. Herr, schenke du Heilung, aber lass uns auch daran glauben und vertrauen, dass du an uns wirken kannst. Vielleicht nicht wird es so geschehen, immer wie wir uns das vorstellen, aber ganz sicher dürfen wir darauf vertrauen, dass du uns nicht alleine lässt. Und so bitten wir jetzt, segne uns, segne jeden Einzelnen, der mit uns verbunden ist, und dann werden wir von hier aus denken. Und so segne euch der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.